voll aufregend.
So, läuft, bitteschön.
Du wolltest mir noch eine Zigarette geben?
Ja, kommt zwei. Alles, ja? Alter.
Auch zwei, wenn es geht?
Natürlich. Oh, ich fange gleich an zu weinen, ne?
Ja.
Was, ja? Holmer?
Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch noch nie einen Podcast gehört. So groß ist er jetzt auch nicht.
Wieso weißt du, wie groß was ist? Ganz kurz.
Gibt es was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson?
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich freue mich gerade über alle Maßen. Ich habe heute den wundervollen Connor hier zu Besuch. Connor, ich bin so, so glücklich und dankbar, dass du hier bist.
Hey, freut mich, da zu sein.
Deine Stimme ist direkt anders, ne?
Okay. Also Nathalie, um mich richtig vorzustellen, mein Name ist Konstantin von Jascherow, das ist mein ganzer Name. Connor heiße ich, weil ich mit Nathalie sehr lange befreundet bin und ihrem Mann. Und Nathalie hat es geschafft, mich in einen Podcast zu bekommen, weil das hat noch niemand geschafft in den letzten 10 Jahren. Da bin ich, hi.
Ey, deine Stimme ist wirklich Gänsehaut. Der wundervolle Konstantin ist nämlich Schauspieler, Synchronsprecher, Musiker, Vater und vor allen Dingen ein wundervoller Freund und Mensch. Und ich bin über alle Maße glücklich und dankbar, dass du heute hier bist. Ich werde jetzt mal versuchen, auch, dass meine Stimme deiner so dezent ebenbürtig wird. Connor, ich weiß ja, dass du kein Podcast-Fan bist. In meinem Podcast ist es so, dass ich meinen Gästen immer zu Beginn und zum Ende eine Frage stelle. Und, du hast ja auch den Sound zu der Frage, die ich dir jetzt stellen werde, aufgenommen. Und zwar kommt jetzt.
Und jetzt der Fail der Woche!
Was ist dir in der vergangenen Woche passiert oder was hast du beobachtet, wo du sagst, ey, das geht gar nicht, das war ein absolutes No-Go, darauf hätte ich getrost in meinem Leben verzichten können?
Gestern war ich mit meinem Sohn am Schlachtensee, heute auch schon, wir waren heute auch schon Boot fahren, Schlauchboot, so mit Rudern und so, und gestern sind wir an Land gefahren, ich musste wirklich dringend pinkeln. Und bin dann da in den Wald gegangen und genau, wo wir da stehen und pinkeln, kamen so 2 Mädchen von oben aus dem Wald raus, die dann natürlich direkt geguckt haben. Und ich stand so mit meinem Sohn da und wir haben so beide so gepinkelt, haben aber uns auch dafür nicht interessiert. Aber gucken die halt. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, jetzt ein bisschen unangenehm, aber...
Was muss raus?
Ich meine, die waren ja auch gerade so. Und dann,
das finde ich jetzt aber nicht so schön.
Was soll ich denn da? Natürlich habe ich dann einfach getrost weiter gepinkelt.
Haben die was gesagt?
Hab nicht aufgehört. Nee, haben so ein bisschen so dann geschmunzelt. Und
weil du aussiehst, wie du aussiehst. Bei jemand anderem hätten die auf jeden Fall was gesagt.
Wir haben uns dann schnell wieder ins Boot verkrochen und sind weggefahren.
Okay.
Also nur so von peinlichen Momenten. Ansonsten hat man ja irgendwie so eine Momente relativ häufig.
Ja, wir kommen auch noch mal dazu. Ganz kurz, ich muss was fragen, nicht, dass wir das hier alles machen und dann heißt das, es hat alles nicht geklappt, das schneiden wir auch danach raus. Ilan, die Uhr läuft nicht mehr, nimmt es trotzdem noch auf? Die Uhr läuft nicht, nimmt es trotzdem noch auf?
Das muss auf jeden Fall drinbleiben im Podcast. Also Leute, damit ihr wisst, was gerade passiert, also wir sind hier mitten dabei und es läuft.
Okay, alles klar, es läuft. Oh yay, es ist drauf, okay.
Die Uhr läuft.
Also das finde ich jetzt aber nicht so dramatisch.
Nein, oder?
Nee, sahen die denn wenigstens gut aus?
Ja. Die eine war auch sehr freizügig unterwegs.
Ah, ja?
Ist ja jetzt so am See schon fast Standard.
Ja.
So
die, ja.
Ich
Nippel raus.
Ja, mich stört das überhaupt nicht.
Ach,
ich bin
nee.
Da, ich sage, go for it. Ich bin da ein Befürworter und da finde ich natürlich die ganze Bewegung klasse, wenn sich das in so eine Richtung okay. entwickelt. Ne?
Wissen wir Bescheid. Wissen wir Bescheid. Du, aber du weißt schon, ich werde das auf jeden Fall veröffentlichen, ja? Also es wird okay. Connor, mein Wundervoller. Du hast in sehr, sehr frühen Jahren mit dem Synchronsprechen angefangen. Erinnerst du dich da noch dran?
Ja. Na, bei mir ging es ja sehr früh los. Ich war 5. Ich konnte noch nicht lesen und habe die erste Rolle bei meinem Papa gesprochen. Das war damals Der kleine Vampir. Vielleicht kennen das von euch noch einige. Und da habe ich den Rüdiger gesprochen, den kleinen Vampir.
Den kenne ich sogar.
Siehst du? Und ich konnte aber noch nicht lesen. Also musste man mir das immer die Sätze vorsprechen. Danach kam 101 Dalmatiner und sowas. Und dann habe ich ja mit dem Drehen sehr früh angefangen. Rennschwein Rudi Rüssel, damals 1994 mit Peter Timm.
Ich weiß.
Regie geführt Iris Berben und Ulrich Mühe. Der liebe Gott, hab ihn selig. Haben meine Eltern gespielt und da ging die ganze Kacke los sozusagen.
So Kacke?
Das sag ich einfach so, damit du genauso reagierst, wie du es gerade getan hast.
Was war die spannendste Rolle, die du bis dato sprechen durftest?
Oh, das werde ich oft gefragt. Das ist, da gibt's verschiedene Punkte, wo es sehr schwer ist, das abhängig von dem zu machen, was man da geleistet hat. Ist ja auch immer eine Frage der Zeit. Also zur Zeit spreche ich am liebsten Tanjiro aus Demon Slayer.
Yay.
Einfach aus hey Leute, ich bin's, euer Tanjiro. Vergesst niemals den Kagura-Tanz der Feueratmung.
Das ist so unglaublich, so, wie du switchen kannst.
Das ist
so
jetzt
einfach.
Tanjiro und das hat so einen riesen Hype ausgelöst. Ich fahre morgen am Freitag zur Anikon nach Köln. Ich war vor einem Monat auf der Dokumi, wo so 170.000 Besucher sind.
Ja,
und
eine riesen Fanbase
auch. Alle wollen zu mir.
Ja,
was
weiß.
Gar nicht möglich ist in 3 Tagen. Also ich stehe da wirklich dann so 10 Stunden pro Tag. Mach Unterschriften, gib Sprachnachrichten und Dings. Und ich habe da sehr viel Liebe und Energie reingesteckt in den Charakter. Und deswegen mag ich diese Rolle momentan einfach am liebsten, weil ich damit so viele Menschen beglücke. Und das ist ja der Grund, warum ich diesen Job gewählt habe, eigentlich um Menschen glücklich zu machen.
Das ist dann wirklich, weißt du, auch beim Synchronsprechen bei dir so der Fall, dass wenn du eine Rolle sprichst, du die dann auch verkörperst, fühlst? Also ist
ja.
Das wie bei der Schauspielerei? Muss ich mir das so vorstellen?
Nee, kannst du so nicht sagen. Ich sag mal so, dadurch, dass ich Schauspieler bin und so viel auch vor der Kamera stehe und auf der ganzen Welt Filme und Serien gedreht habe, kann ich sagen mittlerweile, wirklich, auf jedem Kontinent habe ich gedreht bisher, kann ich mich sehr gut da reinversetzen. Also ich sag mal so, jemand, der nur vorm Mikrofon steht und nie immer nur in diesem dunklen Raum steht und auch nicht interagiert wirklich mit anderen Schauspielern, für den ist es schwieriger, sich in was reinzufühlen. Deswegen haben viele Synchronsprecher so ihre Schubladen, wo sie denn rausgreifen. Die meisten haben nur eine Schublade. Es klingt immer gleich, jede Rolle, die sprechen.
Nein, bei dir gar nicht.
Ja, weil ich natürlich probiere, mich da reinzuversetzen und in so einen Charakter irgendwie tief reinzugehen und einfach versuche, das zu fühlen. Und ich möchte Menschen berühren mit meiner Arbeit. Und das kann ich nicht.
Das tust du aber.
Das ist toll, dass
das
du sagst, danke. Dann hat mein
Ich weiß
Job ja
noch
Sinn.
Ganz genau, da kannten wir uns noch nicht persönlich. Und mein Mann, ich habe ja erst mit meinem Mann angefangen, Star Wars zu gucken. Und dann haben wir das geguckt und dann meinte er, weißt du, ich kenne denjenigen, der Anakin spricht. Und ich so, was? Nein, auf keinen, das kann nicht sein. Und es war wirklich so ein kleiner Fan-Moment, als ich dich dann kennengelernt habe, weil die Stimme der Person ist halt so, wenn man das halt auf Deutsch hört, also synchronisiert, dann verkörpert die Stimme halt die Person und nicht der Schauspieler. Also so ist es bei mir. Und das ist echt, du bist wirklich in deinen Rollen, berührst du. Ich liebe es auch, wenn meine Kinder irgendwas mit dir gucken. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe dich neulich angerufen.
Ja, ich weiß,
das war so süß, ich muss euch das erzählen. Meine Kinder waren total aufgeregt, die waren in einem anderen Raum und haben mich dann zu sich gerufen und meinten, Mama, Mama, schnell, du musst kommen. Und dann meinte ich sie, ja, was ist denn passiert? Und dann haben sie Pause gedrückt gehabt und wieder Play gemacht. Und dann meinten sie, hör mal, hör mal, hör mal. Und dann habe ich gehört und dann meinten beide so, das ist Connor! Und waren total begeistert davon, dass sie deine Stimme halt auch gleich rauserkannt haben. Und so geht's uns in voll vielen Rollen bei dir. Auch als ich Narcos gesehen habe und dann ich plötzlich gepeilt habe, so, oh mein Gott, er ist es, er
in
ist...
In den 70er Jahren trugen die bösen Jungs, die wir jagten, Flipflops.
Ey, weißt du, wie krass das ist? Du machst das einfach so auf Knopfdruck. Das ist richtig hart.
Ja, du, ich habe ja...
Du hast aber auch vom Besten gelernt, muss man dazu sagen.
Ja, ich habe vom Besten gelernt. Ich habe ja von meinem Papa gelernt, der ist ja die deutsche Stimme von Mickey Mouse seit 35 Jahren. Und der war auch ein echt sehr, 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 sehr harter Lehrer, ist er heute noch. Ich habe am seltensten Lob bekommen, eigentlich immer nur Kritik, woran ich sehr gut wachsen konnte, weil von Lob kannst du dir nichts kaufen, so wie der Berliner sagt. Weißt du?
Also okay, dann lobe ich dich hier gerade umsonst. Ich kann dich nicht kritisieren.
Nein, das ist super, dass du das sagst, aber wenn du so tief, wirklich tief reingehst oder da auch mit der Materie vertraut bist, ist es natürlich ein Geschenk, wenn dir jemand sagt, da gibt's so ein paar Prozent, die habe ich dir nicht geglaubt und das aber auch... dir nahe bringen kann, weißt du, dass du kannst ja, also Christoph Waltz ist ein gutes Beispiel. Weißt du, der ist ein grandioser Schauspieler.
Überragend.
Aber er musste 40 Jahre lang Theater spielen, vor der Kamera stehen, bis er überhaupt wahrgenommen wurde. Weißt du,
ja, das okay. sind zusammen. Dann hat er die falschen Rollen.
Ja, auch falsche Rollen, aber er hat auch nie ausgelernt. Das ist so ein Job, du lernst nicht aus. Du kannst nicht auslernen. Niemand. Auch kein Leonardo DiCaprio, der dir alles spielt. Ich kann ja auch alles sprechen und alles spielen, aber ich lerne nie aus. Man kann immer wieder dazu
lernen. Sagst du sehr schön.
Und so, gerade von Kollegen, ich mich daran erinnere, damals, als ich mit Udo Kier in Märkischen Viertel auf dem Dach gedreht habe. Und der immer so eine Präsenz hatte. Der konnte bei 40 Grad oben im 12. Stock, hat er seine Augen aufgerissen, wo alle mit Sonnenbrillen rumliefen und so. Und hatte eine Präsenz und ich war so, ich sage, wie machst du das?
Ja, aber das hattest du auch, Entschuldigung.
Ja, war ist nur so ein kleiner Dings. Und da hat er mir gesagt, weißt du, Konstantin, es gibt manchmal Kollegen, die wollen gar nicht mit dir spielen, die gucken dir auf die Stirn. So, die sind so desinteressiert, die machen ihr Ding, die üben ihren Text vorm Spiegel, die spielen gar nicht mit dir. Da brauchst du einen Rettungsanker, weil du bist ja eigentlich immer nur so gut wie dein Partner. Was machst du in so einem Moment? Ich sage, ja und, wie machst du es? Er sagt, ich rechne Matheaufgaben. Ich sag, was? Ja.
Wie?
16 mal 16. 16 mal 18. Mach mal. Mach mal jetzt, Natalia.
Ich kann nicht mal. Nein, bitte nicht.
Ja, aber guck mal, so wie du rechnest, eine Matheaufgabe, passiert sofort was in deinen Augen, in deinem Blick. So, und du bist sofort, du machst was. Du merkst, du bist beschäftigt. So, und da passiert was im Gehirn.
Das heißt, während er spielt?
Spielt. Während der andere seinen Text spricht, der ihn nicht mit dem Arsch anguckt, macht er Matheaufgaben. Weil das dann plötzlich wie. Also, es gibt unheimlich viele Tricks in der Kiste, auf die man zurückgreifen kann. Jeder hat seine eigenen, ich auch natürlich. Und ja.
Wie hieß der letzte Film? Der letzte Film von dir, den ich gesehen habe, mit dem Gefängnis. Wie war der Titel?
Habs.
Habs.
Ja.
Habs. Ich habe Habs gesehen. Und du hast, Entschuldigung, mit dieser Rolle mein Leben gefickt. Ey, also es ist jetzt nicht so, guck mal, es gibt Genres, die gefallen mir und andere wiederum nicht so sehr. Und ich kann jetzt nicht sagen, ey, das ist der allerbeste Film, den ich je gesehen habe. Aber deine schauspielerische Leistung in diesem Film, die war so überragend, Connor. Ich weiß, du willst, okay, offensichtlich willst du lieber Kritik, weil das irgendwie besser ankommt und so. Aber kann ich nicht machen. Ich lag im Bett, ich habe diesen Film geguckt. Ich hatte danach erstmal auch Angst aufzustehen und das Zimmer zu verlassen. Ey, du hast, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber was du da abgeliefert hast, wie du diesen Charakter verkörpert hast, das war unglaublich.
Vielen Dank.
Das war unfassbar.
Ich danke dir sehr. Nur nochmal für euch, um zu wissen, Habs ist ein Film, den haben wir letztes Jahr gedreht. Der ist noch in der Post-Production. Wenn alles gut läuft, wird er Ende des Jahres in den Kinos
Schaut ihn
starten.
Euch unbedingt an, Leute.
Und Natalie hat den Film schon gesehen, weil ich mit ihrem Mann, mit Ilan, wir viel mit der Tonbearbeitung gemacht haben. Und dementsprechend, sie ist natürlich auch ein sehr wichtiges Medium für mich. Deswegen habe ich sie auch um ihre Meinung gebeten, dass sie sich das mal anguckt mit Ilan zusammen. Und deswegen, nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr das googelt, H-A-P-S, werdet ihr noch nichts finden, außer das Cover. So ein glatzköpfiger, aggressiv aussehender junger Mann, das bin ich tatsächlich, aber ansonsten könnt ihr von Habs noch nichts sehen.
Okay, also, aber an der Stelle, sobald es soweit ist, werde ich es, egal wer hier zu Besuch ist, erwähnen und euch daran erinnern. Ich werde es auf Instagram posten. Ihr müsst euch diesen Film wirklich anschauen. Der Film, die Story dahinter, wirklich unfassbar. Also Gänsehaut. Man hat Angst, man fühlt mit. Es sind so viele Gefühle, die in einem da mitgehen. Okay, aber ich werde nicht mehr verraten. Es tut mir auch gerade voll leid.
Nein, das ist okay. Gut. Na, wir waren krass. Ja in Cannes, ne? Mit Hubs. Wir hatten ja Premiere in Cannes. Wir waren der einzige deutsche Film, der dieses Jahr dort gezeigt wurde. Und
da also, dass du in Cannes warst, wusste ich. Aber ja. Der einzige deutsche Film?
Der einzige deutsche Film.
Wow. Genau.
Und ja, die sind gerade so ein bisschen... die Franzosen, sagen wir mal, ja, war nicht so warm geworden dieses Jahr mit der deutschen Filmindustrie. Deswegen waren wir natürlich doppelt so froh, dass wir da partizipieren durften.
Ja, super. Und wie seid ihr angekommen?
Sehr gut. Also wirklich gut, weil gerade auch die Franzosen diese die Art von Filmen, wo es wirklich tief geht und sehr dramatisch wird und sehr echt wirkt, das lieben die Franzosen.
Es war
dementsprechend
also
kam es
wirklich
gut an.
Ich würde ihn mir auch auf jeden Fall. Lädst du mich zur Premiere ein?
Natürlich.
Yay.
Aber du musst doch kommen.
Ich gebe dir mal, es ist mir eine Freude zu kommen, weil der Film echt Spaß macht. Also ich glaube, beim zweiten Mal schauen könnte ich mir vorstellen, dass man auch auf ganz andere Sachen achtet und so weiter. Beim ersten Mal, wie gesagt, ich hatte teilweise wirklich, also ich war so richtig so gefesselt. Ich hatte auch Angst. Ich habe auch.
Ich erzähl mal ganz kurz, worum es geht. Also ein junger Mann, ein Jude, Deutsch-Jude kommt in eine Zelle mit einem Araber und einem Russen. So, das ist die Überschrift. Und das ist natürlich eigentlich schon mal von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn man so das, was man so heute aus den Medien kennt. Und aber es geht genau in die andere Richtung. Und,
extrem.
Und da passiert sehr viel. Und dieser nette Mensch, der da reinkommt wegen finanziellen Geschichten, wird zum Monster. Also die Logline von dem Film ist... Monster werden nicht geboren, Monster werden erschaffen. Und das funktioniert im Gefängnis sehr gut.
Ja, das bringt, aber das wird da auch wirklich extrem rübergebracht. Das ist unglaublich. Und es ist auch selten so, dass es mir bei deutschen Filmen wirklich so ging, dass ich da Charaktere richtig angefangen habe. Also ich hatte richtige Gefühle für den einen oder anderen Charakter. Und ich glaube, ich werde diesen Menschen jetzt immer einfach hassen müssen. So, was soll ich dir sagen? Das ist echt, Leute, schaut's euch an. Was soll ich sagen?
Das ist cool.
Das war echt. Was war denn, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, Hubs, was war denn deine extremste Rolle für dich? Was hat dir auch
Hubs,
am
definitiv.
Meisten abverlangt?
Hubs,
ja?
Definitiv. Also ich hab über 100 Filme gedreht in Hauptrollen und großen Rollen. Wirklich seit 32 Jahren. Und ich habe immer gesagt, das ist schauspieltechnisch mein Zenit gewesen.
Absolut.
Weil ich da auch eine Bandbreite hatte, die ich zeigen konnte, wo du einfach wenig so eine Rollen hast, dass du so eine Entwicklung spielen kannst und das alles zeigen kannst, was die Rolle da hergegeben hat. Deswegen habe ich mich da auch so tief drin fallen lassen und habe mir den Kopf kahl geschoren. Und
du warst aber auch schmaler.
Ja. So, das war auch wichtig für die Rolle. Und ja.
Und verrätst du uns, was als nächstes kommen wird?
Ja, ihr müsst wissen, wir sitzen hier natürlich gemütlich. Ich trinke hier ein Bier. Nathalie trinkt natürlich nur Wasser.
Nee, das ist die erste Folge tatsächlich.
Ach so, Wasser. Es sieht aus wie Wasser, aber es ist in Wirklichkeit Wodka.
Die Flasche ist hart, ne?
Es sieht aus wie Wodka.
Ich erzähl dir gleich.
Also ja, die nächsten Projekte, die jetzt kommen, ich habe eine Serie gedreht mit Studio-Kanal zusammen, die heißt A Better Place und dem ZDF zusammen. Und die startet Anfang nächsten Jahres. Logline, alle Inhaftierten, es ist ein neues Resozialisierungsprogramm, alle Inhaftierten werden entlassen und man sagt, die werden integriert in Jobs und man probiert diese Resozialisierung anders umzusetzen, als die Leute einzusperren.
Okay.
Und was dabei rauskommt, natürlich, wenn man sämtliche Schwerverbrecher freilässt, kann man sich vorstellen.
Okay, geil.
Und,
ist ja auch voll meins.
Und da habe ich den Bösewicht gespielt, also wirklich so einen richtig ekligen Typen, auch so mit Mit
aber du, ich, sorry, ich versteh's nicht. Ja. Auch bei Habs so, sorry, ja. Ich muss jetzt, ja. du bist so mehr so, Entschuldigung, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du bist mehr so der Sunny Boy, so Everybody's Darling und so ein Schönling-Typ vom Charakter her eigentlich. Also, nein, ich meine vom Optischen, das man würde dir eigentlich solche Rollen eher...
Das ist total lieb, dass du mir das sagst, aber das, was du gerade sagst, ist Schubladendenken.
Ja.
Und wenn du mal weiter guckst, wenn du mal so George Clooney oder DiCaprio anguckst, was die für Rollen gespielt haben,
ja.
Das sind auch wahnsinnig attraktive Männer, die wo gerade dieser Switch darin liegt, dass die genau so eine Rolle spielen.
Mir ist auch bewusst, dass das das ist, was dich herausfordert und was du machen möchtest. Aber werden dir denn diese Sunny Boy und...
Viel, ja, überwiegend.
Und aber sowas machst du gar nicht, habe ich das Gefühl.
In den letzten Jahren nicht mehr, weil ich mich da bewusst raus ausziehen wollte. Ich habe ja wirklich viele so eine Rollen gespielt und verkörpert vor der Kamera und immer dieses... Ja, und es ist viel schöner für mich, mich von der hässlichen Seite zu zeigen und in Sphären und Phasen reinzugehen, wo du sonst nicht reinkommst.
Aber wirst du dann vom Publikum noch gemocht?
Ja, also keine Ahnung. Ja.
Weil kennst du das nicht? Also auch Schubladendenken durchaus, was ich jetzt sage, aber wenn du immer den Bösewicht siehst, dann siehst du halt den Bösewicht. Und wenn du dem dann begegnest, dann assoziierst du mit dem eher was Unangenehmes.
Ja. Ich probiere in jede Bösewichtrolle, die ich spiele, was Positives reinzupacken. Also so ein Charakter doch irgendwie irgendwo so einen kleinen Punkt zu haben, wo man sagt, scheiße, das kann ich verstehen, dass der das jetzt macht. Weißt du, so wenn du den Zuschauer dahin bringst, dass der sagt, oh, ich kann jetzt verstehen, warum der dem die Kehle aufgeschlitzt hat. Das hätte ich auch so. Dann hast du gute Arbeit gemacht, weil du den Zuschauer in einen Bereich bringst, mit dem er sich sonst nie auseinandersetzt. Wenn du Hannibal Lecter guckst, oder das Buch liest, der Roman ist ja viel spannender und so nach einem Dreiviertel sagst, ich kann es verstehen, dass der mal probiert hat, wie das geschmeckt hat.
Ist dein Ernst?
So, und dann sagst du, erwisch dich selber dabei, warte, ist dein Ernst, wie du gerade gesagt hast? Warte mal, ist dein Ernst? Also wirklich, das ist der Effekt. Und wenn du das schaffst, bei einem Zuschauer, den da hinzubringen.
Bei mir hast du es geschafft.
Weißt du, dann hast du die Arbeit gut gemacht. Und das ist die Herausforderung im Schauspiel. Dass du, wenn du eine ungerade Rolle spielst, doch irgendwo so einen Funken Hoffnung hast, einen Funken Straightness drin hast, wo die anderen sagen, ach, ich kann ihn irgendwie verstehen. Auch wenn er total der Wichser ist.
Hast du das gelernt?
Ich habe auch gelernt, ja. Ich habe drei Jahre, obwohl ich von 3 Jahren über ein Jahr gedreht habe, Schauspiel studiert.
Okay.
Und habe aber davor auch schon viel gedreht und bin ja extrem früh reingerutscht. Und für meine... Ich bin ganz ehrlich, für das, was ich so im filmischen Bereich gelernt habe, hat mir die Schauspielschule wenig gebracht, sehr wenig. Für tiefe Sachen, für Bühnenarbeit, für Inszenierungen anderer Arten als Film, hat mir das schon weitergeholfen. Ja.
Also ich habe neulich für meinen Mann synchron sprechen dürfen. Mein kleiner Sohn war dabei. Und ich sollte weinen und schreien. Und dann meinte er so, ja, aber Mama, du kannst ja jetzt nicht einfach losweinen und schreien. Und dann meinte mein Mann so, doch, warte mal, das kann sie schon. Und nein, das ist gut. Und alles gut, das ist die Wahrheit. Und er saß so da und er so, wie, Mama kann auf Knopfdruck heulen? Und er so, ja. Und er so, Papa, niemals. Und dann hat er ihn noch so ein bisschen, meint er so, ja, es macht sie doch ständig. Und dann dachte ich so, ey, was vermittelst du gerade unserem Kind? Und dann saß er hier und er hat noch alles vorbereitet mit den Spuren und so. Und dann meint er so, ja, Mama, wein doch mal. Und ich wollte mich eigentlich konzentrieren, weil ich wusste, ich muss gleich wirklich weinen. Und dann war ich irgendwann so, ey, bitte kannst du kurz leise sein, weil ich muss mich konzentrieren. Und dann habe ich das gemacht und habe das auch abgeliefert. Und als ich dann fertig war, also der Kleine saß mit offenem Mund da, weil der war richtig so, krass.
Das würde ich gern mal hören.
Und dann meinte er so zu mir, wie hast denn du das jetzt gemacht, Mama? Und dann meinte ich so, ja, weiß ich nicht. Aber das war gelogen, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann erinnere ich mich daran, ich hatte mal einen ganz, ganz tollen Schauspiellehrer und der meinte zu mir, du musst in solchen Situationen dich zurückversetzen in eine Situation in deinem Leben, in der du genau diese Emotionen gefühlt und gelebt hast. Mhm. Und dann funktioniert's auch. Ist halt schwierig, wenn da jemand sitzt und sagt, mach mal jetzt, mach mal jetzt, mach mal jetzt so.
Ist auch schwierig, da wieder rauszukommen.
Genau.
Genau. Wenn du dich in so eine Depression reinversetzt.
Aber wie ist denn das bei dir? Genau, wie ist denn das bei dir?
Es gibt Sachen, also ich nehme das gerne als Hilfsmittel, dass ich mich in Situationen reinversetze, die sehr, 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 sehr schmerzlich waren in meinem Leben, weil es einfach wirklich einfacher ist, dann in eine Emotion reinzukommen. Gerade wenn so 70, 80 Leute rumstehen und du eine Kamera vor deiner Fresse hast, ist es sehr schwierig, da tief reinzugehen. Und deswegen gibt es auch wenig Schauspieler in Deutschland, noch viel, viel mehr, den du das abnimmst, glaubst, weil das natürlich wirklich schwer ist. In dem Moment, wenn dann alles drauf ankommt, das Mikrofon und die Kamera und alles, und dann liefer mal ab. Spiel mal die große Liebe. Spiel mal den verzweifelten Dings, der sich das Leben nehmen will. Und du hast die Kamera 20 Zentimeter vor deiner Fresse. Das ist schwierig. Da hilft einem das schon, wenn man sich so ein bisschen vom Kopf her in andere Sphären beamen kann. Was ich dir nochmal sagen wollte, ist, dein Mann, der liebt dich so über alles. Wenn ich mit Ilan über dich spreche, Ilan, ihr Mann, Ilan Schulz, dann also egal in welche Richtungen das geht, ob in Synchron, ob in Podcast oder andere Sachen, der supportet dich, der liebt dich und der glaubt an dich. Weißt du, das ist cool, dass du hier unten sein kannst und Ilan sagt, komm, mach das mal und ich bin der Erste, der nicht glaubt, weil sonst hätte dein Sohn gar nicht so einen Moment gehabt.
Aber möchtest du mich jetzt hier
wirklich... Nein, ich wollte das einfach mal sagen, so, weil ihr seid einfach, ich kenne euch ja sehr lange und da muss ich auch einfach auch mal meinem Freund Ilan ein gutes Wort abverlangen, weil er einfach ein wirklich sehr, sehr gerader und toller Mann und Papa ist.
Dankeschön.
Ja. Hast du Glück gehabt.
Okay, aber ich kann auch nur sagen, auch von den Erzählungen von ihm wiederum, wenn wir jetzt hier schon wieder so mit Liebe um uns schmeißen, dass er auch ein Riesenfan von dir ist. Auch von dir als Papa, als Freund, als Mensch. Also was du leistest als Papa. Du bist, man sagt ja immer Löwenmama, aber du bist halt echt so ein Löwenpapa. Und es ist voll schön, wenn Männer sowas über andere Männer sagen können. Also...
Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Die Liebe unter Männern ist auch sehr stark.
Ja.
Wirklich.
Aber die wird meistens nicht gezeigt.
Nee, das nicht. Aber das ist...
Gibt ihr redet wirklich miteinander? Ich kann es immer nicht glauben, weißt du? Weil er sagt immer, er liebt es mit seinen Jungs, weil da wird nicht geredet. Frauen reden immer so viel über alles. Mhm. Und Männer müssen nicht reden. Die verstehen sich auch ohne zu reden.
Ja. Ich weiß, was er damit meint, aber wir reden schon. Das ist schon...
Ja?
Ja. Und zwar auch ich hatte ja auch viele, viele schwierige Phasen in meinem Leben. Und ja auch alleinerziehend zum großen Teil in meinem Leben. Und hab auch schwierige Phasen gehabt. Und da hatte ich auch wirklich tolle Gespräche mit deinem Mann. Und es ist schön, wenn man sich so gleichgeschlechtlich auffangen kann, ein bisschen. Weißt du, da sind nochmal die Blickwinkel hier und da ein bisschen anders.
Das glaube ich dir gerne. Alleinerziehender Vater ist auf jeden Fall, du bist ein überragender Vater und da braucht man auch keinen weiteren Partner für. So wie du das machst, das ist alles richtig, wie du es machst. Das ist schon ganz gut.
Ich habe auch viel Unterstützung von meiner Familie und bin froh, meine großen Jungs sind gut gelungen und der Kleine ist auf dem besten Wege, wird jetzt eingeschult.
Der ist der Hammer, der ist der Wahnsinn.
Und du weißt ja, ne, auf welche Schule er geht jetzt.
Nee. Nein.
Ja?
Wirklich?
Ja, ich sag jetzt nicht, welche Schule, aber
wirklich?
Es hat geklappt.
Hat geklappt?
Ja,
yes.
Geil! Ja, also unsere Kinder gehen jetzt auf dieselbe
Hammer.
Schule.
Ja. Das ist ja geil.
Ja.
Oh, okay, wir sind jetzt zum Glück auch bei der letzten Frage angekommen, weil dann können wir uns gleich darüber austauschen. Das freut mich.
Ja.
Das ist ja geil, super. Seit wann weißt du das?
Seit ein paar Wochen.
Mega, ja. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Mein Engel, es war mir so eine große Freude, dass du heute hier warst. Ich bin wirklich geehrt. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert.
Ganz und gar nicht. Deine Fragen waren toll.
Okay.
Wie viele schwachsinnige Journalisten mir dämliche Fragen stellen.
Ich bin kein Journalist, ich bin nur dein Freund.
Da sage ich, du hast hier Tolles gemacht und unterstützt Nathalie weiter. Sie macht hier tolle Arbeit und da kommen bestimmt noch einige sehr coole Gäste hinzu.
Ich wollte doch nicht heulen. So, sag mal, mein Lieber, wir kommen zur letzten Frage.
Die maximale Blamage.
Also, was war das wirklich Peinlichste in deinem Leben? Das aller Peinlichste. Bitte, bitte, komm mir jetzt nicht mit irgendeiner Story aus deiner Kindheit. Ey, bitte nicht. So, ich meine wirklich peinlich. Es ist doch jedem passiert doch mal was Peinliches. die meisten
haben. Das ist was. Oh Gott, da gab es einige Momente. Ich will jetzt nicht so über sexuelle Dinge sprechen, aber.
Ey, hau raus, komm schon!
Nee, das behalte ich lieber für mich.
Okay, aber irgendwas anderes Peinliches?
Oh, mir fällt eine Sache ein. Das war wirklich peinlich. Okay. Also, es ist einige Jahre her, es war in Dahlemdorf beim Bäcker. Und ich war mit meinen Kindern da. Und da läuft ein Obdachloser rum. Oh. Und der sieht barfuß und sieht aus wie so, wie man sich Jesus vorstellt. Aber total liebe Augen. total liebe Augen und ja. So, weißt du. Und der kommt und geht mit seinem Becher rum. Und ich sage, Jungs, jetzt tun wir ihm mal einen Gefallen. Wir hauen jetzt hier mal das ganze Kleingeld rein, was wir haben. Das waren ja irgendwie so 4-5 Euro, weiß nicht.
Ja.
Der kommt mit seinem Becher und ich sage, komm, hier. Und pack das Geld in den Kaffeebecher rein und sehe, wie ich das Geld reinmache. Der Kaffee war voll. Also es hatte ihm gerade jemand wohl einen Kaffee spendiert. Und ich sehe das und pack das Geld und sage, oh Scheiße, nein. Und der sagt, nein, alles gut, nein. Und setzt gleich den Kaffee und trinkt den. Ich sage, warte, nein. Ich sage, ich hol dir neuen Kaffee. Und dann, nein, alles gut. Und ging dann so seines Weges und ich stand da wie angewurzelt. Und,
oh Gott. Ey, tut mir leid, dass ich gerade gelacht habe, aber ich habe es mir gerade so vorgestellt, so bildlich.
Das war so das war wirklich so ein Moment, da war ich. Ich habe mich so geschämt. Seitdem, immer wenn ich ihn sehe und treffe.
Siehst du den noch?
Ja, der rennt da immer noch rum. Drücke ich ihm 2 Euro in die Hand und vergesse diese Situation einfach nicht.
Oh Mann.
Das war wirklich sehr, sehr unangenehm.
Oh
ja, das ist mir gerade so eingefallen. Ansonsten gibt's da natürlich bestimmt noch mehr Sachen.
Aber du hast es gut gerettet. Connor, du bist ein wundervoller Mensch. Du bist ein wundervoller Schauspieler, ein grandioser Synchronsprecher. Mach weiter. Lass uns bitte dran teilhaben. Gib uns mehr.
Sehr gern.
Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das
Danke.
War mir eine große Ehre.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ey, deine Stimme ist schon krass.
Ach Quatsch.
Das ist schon echt. Du klingst aber auch ganz anders so, also wenn wir uns normal unterhalten, dann hast du eine andere Stimme.
Ja?
Ja.
Naja, ist ja Business hier. Ne?
Ja, nicht wirklich. Ich versuche voll auch so ein bisschen, aber ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht. Ich übe das nochmal.
Ja. Komm, ich gebe dir mal einen Crashkurs.
Alles klar. Dann sage ich an dieser Stelle heute: Fertig! Nein, fertig!
Fertig!
Ja!